Kapitel 6 Wegtreten. Der folgende Tag hat es in sich. Es schien, als sei der freie Abend am Mittwoch nur eine trügerische Verschnaufpause gewesen, ein kurzes verwirrendes Lockern der Leine, die sich am Donnerstag umso straffer anzog. Frank schien es im Nachhinein, als sei der Donnerstag seiner ersten Woche bei der Bundeswehr der längste Tag seines Lebens gewesen, ein Tag, der mit peniblen und mehr als bösartigen Stuben- und Spinnkontrollen begann und mit ebenso peniblen und bösartigen Stuben- und Spinnkontrollen zu Ende ging, dazwischen angefüllt mit Antreten, Marschieren, Stillgestanden, Rühren, Grüßen, Tarnen, Kriechen im Gelände mit ABC-Schutzausbildung und anderen Dingen mehr, bei denen sie gar keine andere Wahl hatten, als dumm dazustehen und deshalb unaufhörlich das je nach Charakter entnervte, wütende, aufmunternde, gelangweilte, fröhliche, aufgesetzte, routinierte, immer aber einschüchternde Gebrüll ihrer Vorgesetzten über sich ergehen zu lassen. Ein Tag, an dessen Ende Frank alle Hoffnung fahren ließ, dass er sich jemals an diese Welt würde gewöhnen können. Der Freitag dagegen stand schon ganz im Zeichen des kommenden Wochenendes, wenn zunächst auch nur in einem negativen Sinne, denn schon beim frühmorgendlichen Antreten sagte der Spieß, dass sie das Wochenende nicht erleben würden, wenn sie auf den letzten Drücker noch Anzeichen innerer oder äußerer Abschlaffung zeigen würden, sei es beim Stuben- und Revierreinigen, sei es bei den theoretischen Vorträgen, sei es bei der Formalausbildung, sei es beim Sport. Er ist ein rhetorischer Fuchs, dachte Frank, war aber trotzdem beunruhigt. Er war sich nicht sicher, wie ernst diese Drohungen zu nehmen waren. Und der Kompaniechef haute auch sofort in die gleiche Kerbe und ließ sie wissen, dass es ihn nur ein müdes Lächeln kosten würde, sie so lange da zu behalten, wie es sich als nötig erweisen sollte. Und so ging es immer weiter. Sie hatten eine Stunde Formalausbildung, linksum, rechtsum, ohne Trittmarsch. Wenn das nicht klappt, üben wir das am Wochenende, rief Fahnenjunker Tietz. Und in den theoretischen Vortrag über Dienstgrade und Dienstgradgruppen bei der Bundeswehr wurden sie vom Spieß mit den Worten »Benehmen Sie sich anständig und hören Sie genau zu, sonst holen wir das am Wochenende nach« entlassen. Dann waren sie mit einem Oberleutnant aus dem zweiten Zug allein, der ihnen Hefte gab, in die sie jede Schulterklappe mit der dazugehörigen Dienstgradbezeichnung malen sollten. »Das kontrollieren wir gerne mal nach und üben das zur Not am Wochenende«, sagte der Oberleutnant dazu. Und dann ging es erst einmal eine Zeit lang um die Dienstgrade und Dienstgradabzeichen der Bundeswehr. Und Frank konnte, obwohl nervös und fahrig wegen des zum Greifen nahen und doch irgendwie nicht näher kommenden, tatsächlich mit jeder Minute mehr gefährdeten Wochenendes nicht umhin, fasziniert zu sein von der Vielfalt und Ausgebufftheit dieses Machtsystems, von den feinen Abstufungen und der unterdifferenzierenden Gliederung der Dienstgrade in ihren Dienstgradgruppen. »Sie haben den Bogen raus, sie haben einen Sinn für Systematik«, dachte er, »sie überlassen nichts dem Zufall.« Da gab es die Mannschaften mit Pioniergefreiter, Obergefreiter und Hauptgefreiter, die Unteroffiziere mit Unteroffizier und Stabsunteroffizier, die Feldwebel mit Feldwebel, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel, Stabsfeldwebel und Oberstabsfeldwebel. »Die letzten beiden gibt es aber kaum, wenn Sie so einmal sehen, haben Sie Glück gehabt«, sagte der Oberleutnant, was Frank etwas bezweifelte. Dann kamen die Offiziere, die Leutnante mit Leutnant und Oberleutnant, die Hauptleute mit nur einem Dienstgrad, dem Hauptmann, die Stabsoffiziere mit Major, Oberst, Leutnant und Oberst und ganz oben die Generäle mit Brigadegeneral, Generalleutnant, Generalmajor und schließlich und endlich ganz oben mit Eichenlaub und vier Sternen der schlichte General. Außerdem die Unteroffiziers und Offiziersanwärter mit ihren Spezialnamen und Spezialzeichen, und die Abzeichen und Dienstgrade im Sanitätsbereich, Marine und Luftwaffe lassen wir mal aus, sagte der Oberleutnant. Das braucht Sie erstmal nicht zu interessieren. Das können Sie ja mal in Ruhe nachlesen, wenn Sie das interessiert, sagte er. Das sind alles nur Rostklopfer und Rollbahnfeger, mit denen haben Sie nichts zu tun. Als das vorbei war, hatten sie Sport. Der fand trotz des schönen Wetters in der Halle statt. Wer sich nicht reinhängt, darf am Wochenende noch einmal ran, rief gleich zu Anfang der vollbärtige, drahtige Feldwebel aus dem ersten Zug, der sie beim Sport anführte und der sich in seinem Sportzeug und mit seinem Sportgebrüll nicht groß von den Sportlehrern unterschied, die Frank noch aus seiner Schulzeit kannte. Er ließ sie im Kreis laufen, machte Gymnastik mit ihnen und zu guter Letzt, damit alle vor dem Wochenende noch ihren Spaß haben, teilte er sie in zwei Gruppen auf und ließ sie Völkerball spielen. Ein Spiel, das Frank eigentlich schon vergessen hatte oder jedenfalls vergessen haben wollte. Danach ging es zurück in die Kompanie, duschen und umziehen, dann kam das Mittagessen und nach dem Mittagessen wurde geputzt. Sie hatten natürlich auch am Morgen schon Stuben und Revierreinigen gehabt, aber jetzt ging alles noch einmal von vorne los. Beim Antreten nach dem Essen schärfte der Spieß ihnen dringlichst ein, dass keiner ans Wochenende gehen würde, bevor nicht alle Stuben, Spinde und Reviere aufs Gründlichste abgenommen worden waren. Und so wischten, fegten, schrubbten, feudelten, bonotten und polierten sie alles, was Wand, Boden, Klo oder Möbel war, räumten ihre Spinde auf, polierten Stiefel, falteten Hemden ein weiteres Mal auf DIN A4 und zitterten der Stuben- und Revierabnahme entgegen, die sich lange hinzog und bei der niemand ohne Nachbesserung davonkam. Und als auch das endlich erledigt war, waren sie immer noch nicht frei. Es galt noch einmal anzutreten und sich eine längere, ermahnende Ansprache des Kompaniechefs anzuhören, die im Wesentlichen davon handelte, dass sie am Montag früh um 1 Uhr alle wieder zurück sein mussten, dass sie vorsichtig fahren sollten, dass sie nur in Zivil oder im kleinen Dienstanzug die Kaserne verlassen durften, dass einige von ihnen, die Betreffenden wüssten es schon, noch zu lange Haare hätten und dass es ab Montag nicht mehr toleriert würde, dass sie vorsichtig fahren und sich nicht besaufen und der Truppe keine Schande machen sollten, dass sie vorsichtig fahren und sich am Wochenende nicht bei ihren Freundinnen verausgaben sollten, dass der Kompaniechef ihnen allen ein schönes Wochenende wünschte, dass sie vorsichtig fahren sollten und dass sie jetzt wegtreten könnten ins Wochenende, aber erst, wenn ich das Wegtreten befohlen habe, brüllte der Hauptmann in die entstandene Unruhe hinein, dann machte er eine kleine Kunstpause, um schließlich Kompanie, stillgestanden, ins Wochenende wegtreten zu brüllen. Und dann waren alle verwirrt. Nur wenige Rekruten trauten sich tatsächlich sofort loszulaufen ins Kompaniegebäude, um sich umzuziehen. Die meisten, unter ihnen auch Frank, standen erst noch eine Zeit lang ratlos herum und liefen erst hinterher, als kein Ruf ertönte, der die Laufenden zurückhielt, als tatsächlich so aussah, als dürften sie das, als dürften sie wirklich einfach so weglaufen und sich umziehen und ins Wochenende fahren, als wären sie wirklich endlich frei. Frank hatte Hoppe, Leppert und Schmidt versprochen, sie bis zum Bremer Hauptbahnhof mitzunehmen. Sonst wird das ja eine Weltreise mit der Bahn, hatte Hoppe gesagt. Und so saß Leppert vorne neben ihm und Hoppe und Schmidt saßen auf der Rückbank, als sie in Franks Kadett durch das Kasernentor in die Freiheit fuhren. Sie taten das schweigend, geradezu ehrfürchtig. Und erst als der Wagen sich in einiger Entfernung von der Kaserne auf der Landstraße nach Pferden sanft in die Kurven legte und Frank außerdem noch das Radio eingeschaltet hatte, brach Hoppe das allgemeine Schweigen. »Habt ihr gesehen?« rief er. »Schmidt hat die Fahne gegrüßt, als wir rausgefahren sind.« »Quatsch, hab ich gar nicht.« »Musst du aber,« sagte Hoppe. »Wenn du in Uniform bist, musst du die Fahne grüßen.« »Wieso das denn? Wer sagt das denn?« »Ist doch logisch.« »Doch nicht im Auto, doch nicht im Sitzen. Wie soll denn das gehen im Sitzen?« Schmidt klang etwas kleinlaut. Er trug als einziger den kleinen Dienstanzug. Er hat es seiner Mutter versprochen. »Mann,« sagte Hoppe, »was hast du bloß für eine Mutter, dass sie sich sowas angucken will?« »Was geht's dich an? Wär mir peinlich,« sagte Hoppe. »Sieht doch scheiße aus.« »Ja, ja,« sagte Schmidt. »Guck dich mal lieber selbst an, dann weißt du, was scheiße aussieht.« »Da musst du auch die Fahne grüßen,« ließ Hoppe ihn nicht in Ruhe. »Jede Fahne, jedenfalls die deutsche, und Meldung machen.« »Meldung machen ist Quatsch,« mischte sich Frank von vorne ein. Schmidt tat ihm ein bisschen leid. Er hatte seiner Mutter versprochen, dachte er, da kann man nichts machen. Er wusste, wie das war. Man darf ihnen nichts versprechen, nicht den Müttern, dachte er, da kommt man nie wieder raus. »Grüßen weiß ich nicht, aber Meldung machen ist doch Blödsinn, an wen denn?« »Was weiß ich?« Hoppe lachte. »An den nächsten Typ, der vorbeigeht oder so.« »Hoppe, manchmal bist du ganz schön bescheuert,« sagte Schmidt. Dann schwiegen sie wieder. Es war ein schöner Tag und die Schatten der die Landstraße säumenden, im Wind schwankenden Pappeln wischten fröhlich über den Asphalt, als sie sich der Autobahn näherten. Frank wünschte sich, er wäre schon alleine. Solange die anderen bei ihm waren, wurde er das Kasernengefühl nicht los. »Es sind gute Jungs,« dachte er, »aber sie gehören nicht ins Wochenende. Man muss ja auch irgendwann mal allein sein, mal richtig über alles nachdenken, ganz in Ruhe,« dachte er. Als sie die Autobahn erreichten, quälte er den Kadett auf selbstzerstörerische 140 Sachen hoch. Der Wagen dröhnte und vibrierte und klapperte wie ein alter Kühlschrank, was jede weitere Unterhaltung ausschloss. »Es bringt ja auch nichts mehr,« dachte Frank. »Was soll man jetzt noch sagen?« Aber trotzdem fand er das Schweigen bedrückend. »Solange wir hier zusammen im Auto sitzen, kommt man sowieso nicht zum Nachdenken,« dachte er. »Das Schweigen ist genauso ablenkend, wie wir einander was sagen würde,« dachte er. Und dann überlegte er, ob er nicht vielleicht etwas sagen könnte. Aber ihm fiel nichts ein. »Es ist alles gesagt.« Genauer gesagt, dachte er, ist alles schon mehrmals gesagt. Schon am allerersten Abend in der Kaserne hat der Leppert irgendwann mal alles Scheiße gesagt, erinnerte sich Frank. »Das war eigentlich schon alles,« dachte er. Und seitdem war dieser Kommentar oft wiederholt worden, vor allem von Schmidt, der allerdings oft auch »alles Scheiße deine Elli« gesagt hatte, was Frank etwas kindisch vorkam. »Aber was soll's?« dachte er. »Schmidt ist ja auch fast 2 Jahre jünger.« Und dann schrie Hoppe auf, weil Frank was auf einen LKW aufgefahren wäre. Und dann waren sie auch schon runter von der Autobahn in Bremen und sie fuhren an der neuen Fahr-Süd, Franks eigentlichem Ziel, vorbei zum Hauptbahnhof. Frank bescheinigte sich bei dieser Gelegenheit ein hohes moralisches Guthaben, weil er diesen Umweg für seine Kameraden machte und dadurch im dichten Freitagnachmittagsverkehr mindestens eine Dreiviertelstunde seines Wochenendes opferte. Aber schließlich mochte er sie ganz gern. Das glaubte er wenigstens. Es ist auch eine Zwangsgemeinschaft, dachte er. Da hat man kaum eine Möglichkeit, sie nicht zu mögen. Andererseits mag man aber Neuhaus und Rats nicht, dachte er, auch wenn sie auf derselben Stube sind. Nun gut, das waren Offiziersanwärter, Zeitsoldaten, musste er zugeben. Da war das nur natürlich, dass man mit ihnen nichts anfangen konnte. Aber mit Klotz und Neubart kam er auch nicht richtig klar, musste er sich eingestehen, während er sich mit Hoppe, Schmidt, Leppert und Hartmann von vornherein gut verstanden hatte. Da muss man auch mal in Ruhe drüber nachdenken, wie das wohl kommt. Wieso ausrechnet die, dachte er. Aber nicht jetzt, jetzt müssen die erst mal weg, die armen Schweine, dachte er. Die haben es noch weit. Die sind erst heute Abend zu Hause, dachte er. Aber es nervte ihn trotzdem, seine Zeit damit zu verplempern, in Schwachhausen im Stau zu stehen. Und die armen Schweine nervten ihn auch. Sie wurden immer unruhiger und riefen ihre Zugabfahrtzeiten auf, um ihn zu waghalsigen Stauschummelmanövern anzustiften. »Fahr doch da eben über den Bürgersteig«, sagte zum Beispiel Hoppe immer wieder. »Sie hetzen mich«, dachte Frank, »sie sind undankbar.« Und ungefähr auf der Höhe der LVA Oldenburg-Bremen spielte er sogar kurz mit dem Gedanken, sie aus dem Auto zu werfen und die Straßenbahn nehmen zu lassen. Aber dann waren sie endlich am Hauptbahnhof. Die Jungs stiegen aus, riefen ihm ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön zu. Schmidt klopfte ihm sogar auf die Schulter, obwohl er seinen Zug verpasst hatte, wie er nicht müde wurde zu bejammern. Und Frank fühlte sich ein bisschen schuldig, weil er sie heimlich verflucht hatte. Er sah ihnen nach, wie sie breitbeinig auf den Haupteingang des Bahnhofes zugingen und fragte sich, was er jetzt machen sollte, wohin er gehen sollte, um endlich einmal in Ruhe über alles nachzudenken. Ihm fiel nichts Besonderes ein, also beschloss er, nach Hause zu fahren und sich in die Badewanne zu legen.